Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir haben heute den 11. Mai. Es ist morgens um 8, relativ entspannte Morgenzeit. Und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Es hat letztes Mal so gut geklappt, fand ich, mit der Aufnahme vom Wendehals. Ja, wir haben ihn als Indikatorvogel bezeichnet für unsere Landschaft, der etwas aussagt. Also wenn du einen Wendehals irgendwo erlebst in der Landschaft und dich ein bisschen auskennst, was der braucht, wo der lebt, hast du sofort ein ungefähres Bild von der Vegetation oder von vielleicht der Art und Weise der Landschaft vor Augen. Und ein weiterer Vogel, ein sehr spezieller, dem sind wir heute auf der Spur und der ist erst seit 3 Tagen hier. Und das Besondere an dem Vogel ist, dass seine Gesangsaktivität nur, also laut Buch, sind ja nur so 10 Tage. Du hast ganz wenig Zeit, den nachzuweisen, den zu erkennen. Und dazu gehört er noch zu einer Gruppe von Sängern, die zu den Melodikern gehören. Also einen sehr melodischen Gesang. Und unsere Landschaft hier ist gerade beschallt und voller melodischer Gesänge. Das heißt, den dort herauszuhören und zu separieren, ist extrem herausfordernd. Und vielleicht lauschen wir mal kurz in die Landschaft, damit wir mal wahrnehmen, was um uns herum eigentlich ist. Ich stehe an der Hallensenke, wer den Platz kennt, zwischen unserer Wasserstelle und dem Ameisenhügel. Wir hören die Ringeltaube, den Buchfink mit seinem Blubbern aus den Bäumen heraus und er am Rand aus der offenen die Goldammer mit ihrem Ich hab dich lieb. Und natürlich die Wippe der Kohlmeise. Da. Und immer wieder so plätschernder Gesang im Hintergrund. Einmal ist es die Nachtigall, die sehr markant ist. Und dann noch eine Gruppe von Sängern, um die es heute gehen soll. Und wenn wir ans Schichtenhören denken, also uns mit der Frage beschäftigen, von wo aus singt der Vogel, dann singt er aus der Strauchschicht, also im unteren Bereich, so aus den unteren 2, 3, 4 Metern. Von da aus ist er wahrnehmbar. Oder besser gesagt, diese ganze Gruppe. Und vielleicht verrate ich die Gruppe gleich von Anfang an. Es sind die Muckers, die Mücken. Bei uns ist es dann, hat sich es umgewandelt in das Wort Mücke. Es geht um die Grasmücken. Gras kommt auch nicht von dem grünen Gras, das hier jetzt überall sprießt wie verrückt, trotz der Trockenheit. Und sich sehr gefreut hat über die paar Tröpfchen Regen, die heute Morgen runterkamen. Sondern kommt eher von Grau. Also es sind unscheinbare, auf den ersten Blick unscheinbare Vögel mit grauen, hauptsächlich grauem Gefieder und dann wichtigen Unterscheidungsmerkmalen. Und dieses Wort Mucker oder Smucker kommt aus dem Althochdeutschen für schlüpfrig. Also es hat eine sehr waagerechte Körperhaltung. Ja, wenn du dir einen Buchfink vorstellst, der sehr aufrecht sitzt, dieser Vogel sitzt in seiner entspannten Körperhaltung fast waagerecht im Geäst und schlüpfrig von, wie er sich durch die Dornenhecke bewegt. Und die lieben Brombeeren, die ja oft viel zu viel zurückgeschnitten werden. Und sie lieben Hagebutten, also dichtes, dorniges Strauchwerk ist ihr favorisierter Lebensraum, um ihr Nest zu bauen. Und von diesen Grasmücken gibt es sehr viele Arten. Und die häufigste und bekannteste vielleicht ist die Mönchsgrasmücke, die am frühesten auch kommt. Bei uns heißt sie auch die Kieselsteine, weil ihr Kontaktruf und ihr Warnruf klingt wie zwei kleine Flusssteine aneinander geschlagen. So klack, 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 klack. Da hören wir es hinter uns. Eben war es ganz kurz zu hören. Und das Schlagen der Nachtigall ist eigentlich bekannt. So, und diese Grasmücken zu unterscheiden, ist wirklich eine Herausforderung, weil sie alle melodiös singen und ihr Lied extrem schnell vorgetragen wird. Und das macht sie sehr, sehr schwer in der akustischen Unterscheidung. Und um sich ganz sicher zu sein, brauchst du eigentlich bei den Grasmücken jetzt mal ausnahmsweise, ich sag zwar immer wieder, bestimmt kein Vogel am Ruf, aber wenn du rein willst und die Grasmücken unterscheiden willst, was ja für die Vogelsprache an sich jetzt erstmal schon sehr fortgeschritten wäre, die als Buchstaben zu identifizieren, es reicht eigentlich ein G draus zu machen für Grasmücken. Ah, da singt eine Grasmücke, das ist eine ganz andere Aussage als da ruft eine Grasmücke und das ist halt wiederum eine ganz andere Aussage als da ruft ganz gestresst und laut und deutlich angespannt eine Grasmücke und nicht nur eine, sondern vielleicht zwei, drei und dann sind noch andere Arten involviert und dann bewegen wir uns schon in Richtung Alarm und Alarm als Fußabdruck eines Fremdauslösers, akustischer Abdruck. So, wir bewegen uns jetzt mal weg von der dichten Hecke des Ameisenhügels, in dem auch viele Grasmücken sitzen, wie eben diese helle Edelstahlgrasmücke, nenne ich sie jetzt neuerdings. Dieses helle, klare Flöten, das schafft nur die Mönchsgrasmücke. Ja, dieses. Auch gleichzusetzen mit den Kieselsteinen. Typischer Warnruf. Wird dann oft mit der Amsel verwechselt, weil sie hat was Amselähnliches. Nur trägt ihr Lied viel, viel schneller vor. Ja, wer den Platz kennt, der weiß wahrscheinlich schon, wem wir auf der Spur sind. Und das Besondere ist, dass ihre Gesangsaktivität, wie gesagt, sehr, sehr kurz ist. Normalerweise, also laut Südbeck, das ist so ein Standardwerk für die Vogelkartierung, ist der Nachweiszeitraum vom 15. bis zum 25. Mai. Also du hast 10 Tage eigentlich Zeit, weil die Grasmücke sehr, sehr spät kommt. Das hat einen bestimmten Grund, zu dem kommen wir gleich noch. Und dann singt sie und danach ist sie mit ihrer Brut beschäftigt. Hingegen die Mönchsgrasmücke sehr, sehr lange auch dann wieder später so eine zweite Gesangsaktivität hat nach ihrer Brutzeit. Wird diese eine spezielle Grasmücke sehr, sehr still. Und in den letzten 2 Jahren ist sie uns durch die Wahrnehmung gerutscht, sage ich mal. Das heißt, ich habe zwar meine Ohren ein bisschen aufgesperrt nach ihr. Letztes Frühjahr war es sehr kalt und sehr regnerisch. Das beeinflusst die Gesangsaktivität des Vogels. Und ich habe sie einfach im letzten und im vorletzten Jahr nicht so bewusst und deutlich gehört. Vielleicht war sie nicht hier. Auf jeden Fall in diesem Jahr kam ich nicht an ihr vorbei und freue mich sehr, dass sie da ist und wollte die Gelegenheit nutzen, mit euch näher an diesem besonderen Indikatorvogel heranzukommen. Let's go! Es sind jetzt ungefähr noch 40 Meter vielleicht. Diese dichte Hecke, umrahmt von einem Frühapfelbaum und einer kleinen Eiche mit Weißdorn und Hagebutte. Und da plätschert so ein melodiöser Gesang an unsere Ohren. Wohingegen hier noch näher so Tack, Tack, Tack Rufe zu hören sind, dass sie unsere Kieselsteine sind. Tack, 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 Tack. Jetzt kommt sie schön raus. Das sind unsere verrückten Krähen, die hier neuerdings, die müssen hier irgendwo in der Nähe brüten, die hier ihren Schabernack treiben und viele Alarme auslösen als klassische Nesträuber. Und Räuber ist wieder ein sehr bewertender Begriff. Ich habe dann eher so dieses Strauchdieb-Wesen im Kopf, weil das waren meine Helden meiner Kindheit, die Strauchdiebe, ja, die für die Gerechtigkeit kämpfen. Und so ein bisschen zeigen uns auch die Krähen, wo der Hammer hängt. Die sorgen für die Gerechtigkeit in den Vögeln und eins ihrer Wesenarten ist auch, andere Nester auszurauben. Da hören wir sie. Bieb, lieb, 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 blablab, lieb, blablab, blablab, blablab. Das hohe Pfeifen der Nachtigall. Das war es wieder, das Plätschern. Wir hören noch mal. Also es handelt sich ganz klar um ein melodisches Lied mit einer bestimmten Länge, so 2-3 Sekunden. Wir hören nochmal auf das Muster. Da. Das war 3,5 Sekunden ungefähr. Nochmal. Das waren 2 Sekunden. Also es hat eine bestimmte Länge. Dann ist es sehr hektisch vorgetragen und laut. Da, das war ganz kurz nur. Ja, es ist abwechslungsreich. Da. Und auch sie streut Imitationen mit rein. Es klingt so ein bisschen die Amsel raus. Boah, das war lang. Wieder ans Schichten hören denken, über uns ist der Jubilierer weit oben im Himmel und von unten klingt dieser plätschernde, abwechslungsreiche, abrupt endende, sich manchmal überschlagende, voller Imitation gestreuter Gesang dieser speziellen Indikatorgrasmücke, würde ich mal sagen. Achtung, da. Wir kommen noch ein bisschen näher. Jetzt könnt ihr, jetzt hätten wir angefangen zu singen. Wieder dieser plätschernde, sich manchmal überschlagene, hektisch vorgetragene, wohlklingende Gesang. Dieser Grasmücke begleitet von der Nachtigall. sind wir ungefähr auf 20 Schritt ran und die ist genau vor mir. Ich kann sie sehen, weil die Grasmücke, mit der sie verwechselt werden kann, ist ein schönes Unterscheidungsmerkmal. Sie sitzt immer sehr versteckt und singt aus dem Versteck heraus. Also dieser melodiöse Gesang genau vor uns, sprich am nächsten an uns dran, da. So, und die, mit der sie verwechselt werden kann, ist das ist die Gartengrasmücke, die auch erst vor 3 Tagen gekommen ist. Und ich verrate jetzt einfach schon mal den Namen. Es handelt sich hier um die Sperbergrasmücke. Und die Sperbergrasmücke ist so selten geworden. Ich habe alte Berichte von Ornithologen gelesen, wo die in einigen Gegenden häufiger sogar war als die Gartengrasmücke. Mit dem Gesang der Gartengrasmücke ist sie wirklich leicht zu verwechseln. Vor allem, weil sie so kurz singt, hat unser Ohr ja kaum Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und es geht in diesem Podcast jetzt nicht darum, sich genau diese Grasmücke zu merken, sondern nehmt es doch einfach nur als erstens eine Lehre, dass es auch einem Phologen, der sich schon seit 20 Jahren damit beschäftigt, immer wieder Situationen entstehen, wo es einem extrem schwer fällt, mit dem Ohr genau zu erkennen, wer ist das. Und diese Frage stelle ich mir natürlich auch ständig und entspanne mich, wenn ich es nicht weiß in dem Augenblick. Und es gibt schon einen gewissen Vorlauf. Ich hatte am Wochenende kaum Zeit, weil wir hier ein Seminar hatten, wo es eher um Spuren ging auf dem Boden, mich diesem Sound intensiver zu nähern und damit zu beschäftigen, und stand lange vor einem Strauch und habe das für eine Gartengrasmücke gehalten. Also erst für eine Mönchsgrasmücke, weil die schon länger da ist. Dann hat mein Ohr gesagt, nein, warte mal, sie kommt gar nicht in diesen hohen, pfeifenden, überschlagenden, edelstahlglänzenden Klangraum, sondern sie bleibt auf so einem Plätscherton und ist länger vorgetragen und plappert so ein bisschen dahin, aber ohne dieses ohne Wertung gemeinte monotone Klappern der Klappergrasmücke. Also ich sage nochmal meinen Gedankengang. Es ist nicht die Klappergrasmücke, die hier ist, dieses. Es ist nicht die Mönchsgrasmücke mit ihrem. Ihrem hektischen, schnellen, amselartigen, überschlagenen Lied. Und es ist nicht die Gartengrasmücke, die viel später kommt, an die sich das Ohr dann wieder gewöhnen muss mit ihrem, naja, was ich sagen wollte, wäre lange her. Also, als ich damals ja hier gewesen bin, also da war es ja fast genauso schön wie jetzt, aber da war es ein bisschen kälter, das ist ja. Also in diesem Jahr muss ich ja sagen, ist es wirklich alles ganz hervorragend. Also die Fliegen und die ganzen Weichkäfer, die hier rumfliegen, dann sind sie im März fliegen, ist eine wunderbare Futtergrundlage für die Brut. Ungefähr so in dem gleichbleibenden Tonfall. Und dann dachte ich, nein, das kann doch auch die andere sein, die wir in den letzten 2 Jahren hier nicht so bewusst gehört haben, obwohl sie wahrscheinlich da war. Vielleicht war ihre Gesangsaktivität einfach so kurz. Oder wir nicht da in den Momenten. Die Sperbergrasmücke, deren Lied etwas kürzer ist als der Gartengrasmücke. Und wirklich sicher bist du erst, wenn du den Warnruf hörst, der Sperbergrasmücke. Der so ein hartes, eher Zaunkönig-ähnliches Rufen ist. Manchmal streut sie den auch beim Gesang ein. Man hat ihn eben ganz leicht gehört, aber noch nicht so markant, wie es gern hätte. Und sie ist still gerade. Wir hören das helle Mönchgrasmückenlied, das da. Wir hören die Feldlerchen über uns und die Nachtigall mit ihrem Schlagen und ihren hohen Pfeiftönen. Und die Besonderheit bei dieser Sperbergrasmücke ist einerseits deswegen auch Indikatorvogel. Sie braucht diese sehr strukturreiche, verwilderte Landschaft und dichte, ungepflegte Hecken, dornige Hecken. Und dann ist ihre Spezialität, da sie ja so in dichten Hecken brütet und sich selten zeigt. Ich meine, sie zeigt sich häufiger als die Gartengrasmücke. Sie hat auch so einen Sinkflug in dieser kurzen Zeit. Steigt sie manchmal hoch, aus der Hecke hoch, schlägt ihre Flügel wild, lässt den Schwanz nach unten hängen und stürzt sich dann fast kamikazeartig wieder nach unten. Aber dadurch, dass sie so tief drin brütet, sieht sie wenig, was draußen abgeht. Und ist daher bekannt dafür, dass sie ganz eng mit dem Neuntöter zusammen brütet. Und der Neuntöter, das ist ein räuberischer Vogel, der heißt nicht umsonst Neuntöter, gehört zu der Familie der Würger. Also all diese Begriffe verraten schon deren Ernährungsweise. Und es sind so richtig kleine Jäger, verhalten sich eigentlich fast wie so ein kleiner Greifvogel. Also sitzen immer hoch auf einer Warte, sind sehr gut sichtbar, aber sehen dadurch natürlich wahrscheinlich noch besser als wir, weil sie etwas höher sitzen. Warnen, haben so einen Ruf. Ja. Also zeigen extrem Bewegungen in der Landschaft an. Sind super Indikatoren für etwas bewegt sich durch die Landschaft. Und auch die sind erst seit 3 Tagen da. Die sind am 7., also 4 Tage jetzt schon, am 7. sind die ersten Neuntöter hier aufgetaucht. 2 Tage später kamen dann die nächsten Neuntöter, die sich hier niedergelassen haben. Und die ersten, die da waren, haben sich diese Hecke hier ausgesucht, vor der ich gerade stehe. Wie gesagt, es ist dieses Bild von einem Frühapfel und einer Eiche, die so 20 Meter auseinanderstehen, entlang eines Feldrandweges, dann ein Weißdorn, dann Hagebutten und Brombeeren, die einen anderen Obstbaum komplett eingewachsen haben, sehr dicht und ungepflegt. Und diese Hecken liebt auch der Neuntöter. Und die Sperbergrasmücke, und da gab es Untersuchungen schon dazu, wie reagiert sie? Weil die Frage ist natürlich, warum brütet sie explizit, also sucht sogar danach, in Hecken, in denen auch der Neuntöter brütet, der, wenn der kleine Mäuse kriegt und fängt und große Käfer und die dann auch aufspießt auf Dornen oder Stacheldrähte auch, so Vorratskammern anlegt, nicht immer 9, mal auch nur 2 oder 1 oder 3 oder 5. Deswegen sein Name Neuntöter. Warum brütet sie unter so einem gefährlichen Nachbarn? Ja, weil sie sich wirklich nachweislich auf deren Alarmrufe verlässt. Also sobald der Neuntöter extrem aufgeregt ist, und das sagt dir auch seine Körperhaltung, auch wenn du ihn nicht siehst, wenn du ihn hörst, meine ich, und ihn nur siehst, ein Vogel, der mit so einem leichten, kurzen, kräftigen, leicht gekrümmten Schnabel, da kommt sie sehr schön raus, oben auf einem Busch sitzt und aufgeregt den Schwanz hin und her wirft, wie so ein Scheibenwischer, dann weißt du, ah, okay, das ist wahrscheinlich ein Neuntöter. Wir nennen ihn auch Zorro, weil er hat so einen schwarzen Augenstreif. Ah, einer von den Würgern, die wir bei uns haben, einer, der zieht. Also ein Zugvogel, der sehr weit in den Süden ziehen muss, weil der sehr spät kommt. Vögel, die sehr spät kommen, ziehen weit. Vögel, die sehr früh kommen, ziehen wahrscheinlich nicht so weit. Und er kommt zeitgleich mit der Sperrbargrasmücke und beide brüten dicht nebeneinander, weil die eine sich auf die Warnrufe des anderen verlässt. Jetzt hört ihr sie, das kieselsteinartige Rufen der Menschgrasmücke. Und der schöne plätschernde melodiöse, plappernde, aber auch volle Gesang der Sperrbargrasmücke. Ich bin gerade ein klein bisschen abgelenkt, weil sie gerade ein bisschen frei sitzt und ich sie gut sehen kann. Und wow, boah, ich sehe sie. Boah. Und die sieht echt so ein bisschen gefährlich aus, muss ich sagen. Ja, ui, da ist sie. Und zwar heißt sie deswegen Sperrbargrasmücke, weil die Tatsache, das Männchen eine gesperberte Brust hat. Also braun, dunkelbraun, hell. Beige ist es nicht, ist es schon fast weiß. Gebänderte Brust. Einen grauen Kopf. So dunkelbraunes Gefieder oben und unten die Stellen, die nicht gebändert sind, grau. Das Weibchen ist auch ein bisschen schlichter gefärbt. Und der Kopf ist ähnlich wie bei einer Dorngrasmücke, so leicht dreieckig, so ein bisschen, hat so eine scharfe Kante oben am Kopf, wenn du die Silhouette betrachtest. Wahnsinn, das ist sie auch. Und dann diese gelben Augen. Und das ist das Sperber-typische, ja, diese gelben stechenden Augen. Ganz untypisch eigentlich, hat keine andere Grasmücke. Und die gesperberte Brust. Und eben hat sich gerade eine Mönchgrasmücke, wie gesagt, genährt. Und die Sperrbargrasmücke hat in ihrer Art, hektisch wie immer, darauf reagiert. Für mich wirkt ihre Körpersprache fast so, als ob ihr Sperber auf den, als ob ein Sperber hinter ihr her ist. Die ist so schnell und hektisch unterwegs, kommt kurz raus, bewegt sich ganz ruckartig. Und du musst einfach jetzt so wie ich ein bisschen gelangweilt da stehen, gar nicht so viel Fokus in die Hecke rein begeben. Und das geht ganz gut eigentlich über Landschaftsbeschreibung. Was sehe ich eigentlich? Ich habe euch die Hecke ja schon mehrmals beschrieben. Oben am Himmel fliegt jetzt gerade so mit seinem typischen kraftvollen Flügelschlag ein Schwarzspecht, der auch so eine typische Silhouette hat. Kurzer Schwanz, kurzer, langer, großer Kopf und Schnabel. Ich höre die Straße im Hintergrund, über die ich sehr froh bin. Stell dich vor, da wäre keine Straße. Ich müsste mit dem Pferd jeden Morgen die Kinder zur Schule bringen oder zu Fuß noch ewig früh aufstehen. Ein Glück gibt es diese Straße. Das sind natürlich dann ambivalente Gefühle, die da manchmal hochkommen. Aber nehmen wir sie einfach als Wahrnehmungsindikator. Und all diese Ablenkungen meiner Wahrnehmung lässt einfach diese Grasmücke vor mir singen und singen und singen. Boah, da waren Imitationen eben drin. Und eine letzte Geschichte noch zur Sperrbargrasmücke. Wir haben ja einen extra langen Podcast mal gemacht über die, weil nicht ich die hier zum ersten Mal entdeckt habe. Also eine Idee gab es schon länger, dass die hier am Platz geben könnte. Auf die wäre ich selber gar nicht gekommen. Da musste mir jemand Bescheid sagen, der sich viel so mit Kartierung beschäftigt und natürlich auch mit der Frage, wie kann ich die eigentlich kartieren, weil die wirklich sehr schwer rauszuhören ist. Und dann war es letztendlich mein damaliger Menti oder Praktikant, der Lukas, der sie als erstes hier entdeckt hat und gehört hat. Und da gibt es eine ganze Geschichte drum, aber meine Geschichte jetzt, die ich noch teilen wollte zur Sperrbargrasmücke, die wahrscheinlich auch in dem anderen Podcast auftaucht, aber nochmal als Erinnerung, wie unser Hirn funktioniert, weil es wirklich jetzt sehr spezieller Sound ist, den du nicht überall hören wirst. Und deswegen auch als Indikatorvogel bezeichnet wird und nicht als typischer Vogelsprachevogel. Also Indikatorvogel, der ein Indikator für eine bestimmte Art von Landschaft und für eine bestimmte Art von Lebensgemeinschaft ist. Und zwar habe ich damals, um mit diesem Gesang einzuprägen, als ich gehört habe, die könnte bei mir vorkommen, habe ich mir das als Klingelton für mein Telefon eingestellt. Das ist eine Empfehlung an euch, wenn ihr da technisch versiert seid. Wenn nicht, richtet euch an Jugendliche und lasst es euch einrichten. Dann kannst du dir Geräusche oder Gesänge, Klänge als Klingelton einstellen, die du lernen möchtest. Und wenn du dann auch so ein Telefon hast, wo man dann bestimmte Klänge bestimmten Anrufern zuordnen kann, dann kannst du natürlich noch verschiedene Klänge einstellen. Und ich habe die Sperrbargrasmücke, weil mir die am wichtigsten war, also der Person zugeordnet, die mich am häufigsten anruft. Und das ist meine Frau. Und es ist so ein lieblicher, schöner Klang. Da hat man richtig Lust, dann sofort ranzugehen. Und das war die Sperrbargrasmücke. Diesen Gesang habe ich mir eingestellt. Und dann ist ein Jahr vergangen. Ich glaube sogar noch ein zweites Jahr ist ins Land gegangen. Und da ich diese Sperrbargrasmücke nie irgendwo wirklich live gesehen habe, keine Verknüpfung in meinem Hirn hatte von dem Geräusch und dem Bild, was dazu gehört, oder dem Lebensraum, habe ich einfach vergessen, welchen Vogel ich da eingestellt habe. Und habe dann in meinem Kopf, weil die kenne ich wiederum sehr gut, mit der habe ich öfter zu tun, der lausche ich öfter, habe sie mit der Gartengrasmücke verwechselt. Und irgendwann ist es so schleichender Prozess gewesen, weil ich kann mich nicht an einen bewussten, das ist jetzt eine Gartengrasmücke, Entscheidungsmoment erinnern. Aber ich habe irgendwann einfach angefangen, wenn Roxy angerufen hat, sie zu begrüßen mit Hallo, meine liebe Gartengrasmücke. Und das hat sich eingebürgert. Und dann hat mein Telefon ganz bei geklingelt, da waren andere Menschen dabei auf dem Kurs oder so. Und sie haben gefragt, oh, das ist aber ein schöner Gesang, was ist das? Und ich bin lang und breit erklärt, warum und weshalb und wieso das die Gartengrasmücke ist. Und meine Ohren haben es sich einfach gemacht. Genau. Also sie haben sozusagen diesen Klang einsortiert in den Schubkasten, in den er gar nicht reingehörte, um nicht sich mit einer stetigen, mit offenen Frage beschäftigen zu müssen. Und das braucht unser Gehirn, um nicht ständig am Arbeiten und am Rotieren zu sein. Aber in bestimmten Situationen, ja, in Überlebenssituationen zum Beispiel, sind unsere Sinne so wach und so an. Und das ist ein hoher Energieausstoß, definitiv, wenn wir uns extrem anstrengen, alles wahrzunehmen. Ähnlich wie vergleichbar mit einer angestrengten geistigen Leistung, auch das verbraucht sehr viel Energie. Und eine körperliche Leistung genauso. Also eine Sinnesleistung wie eine geistige, wie eine körperliche. All das ist ein großer Energieausstoß. Und in Zeiten, wo wir uns selbst aus der Landschaft ernährt haben und das teilweise auch sehr gefährlich zu sich ging, ist man sehr sparsam umgegangen damit. So ist unsere Denkmaschine. In diesem Prozess, sage ich mal so, hat sich unsere Denkmaschine mitentwickelt. Und so ist dann wirklich über die Jahre aus der Sperrbargrasmücke die Gartengrasmücke in meinem Ohr geworden. Und mein Hirn hat wirklich viele Merkmale entdeckt und gehört, die das bestätigt haben. So, dass ich es anderen Leuten dann auch überzeugend mitteilen konnte. Und das kann ich bei den beiden Vögeln wirklich nur überzeugend, wenn erstens der Eindruck entsteht, oh, der kennt sich aus, ich kenne mich nicht aus. Und zweitens, es sich um ein Geräusch handelt, was erstens selten zu hören ist, dann nur für einen kurzen Zeitraum. Und dann auch noch sehr ähnlich klingt, wie viele, viele andere Gesänge. Und diesen Prozess, der findet ständig statt, täglich. Und es ist gut, sich einfach daran zu erinnern, wenn wir so eine Antwort im Kopf bekommen oder so eine Interpretation, ein Statement, so ist es, Wenn wir die Kapazitäten haben und die Zeit, kurz innezuhalten und uns daran zu erinnern, okay, wenn es das nicht ist, was könnte es noch sein? Einfach nochmal das Feld nach dem Wer, Was, Wie nochmal zu öffnen und genauer hinzuhören oder wieder hinzuhören. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein schöner Aha-Effekt und welches breites Grinsen auf meinem Gesicht entstand, als dann, nachdem ich mit Lukas damals meinem Sohn Arthur noch im Tuch schlafend vor dem Bauch geschnallt vor dieser Sperbergrasmücke stand und sie genossen habe und dann plötzlich meine Frau anrief, um mich zu fragen, wo ich denn bleibe. Wir wären doch verabredet gewesen. Als dann mein Ohr plötzlich hört, ey, warte mal. Dieses Telefonklingeln klingt ja exakt genauso. Von der Klangstrophenlänge, des Klangvolumens, des Überschlags, der abwechslungsreichen Auf- und Ab-Aneinanderreihung der Töne, wie diese Sperrwagenlastbrücke, vor der ich gerade sitze. Und dann habe ich mich zurückerinnert, warte mal, was habe ich da eigentlich eingestellt? Dann habe ich tatsächlich nachgeschaut, im Telefon da steht Gesang der Sperrbergrasmücke. Das ist das eine, was uns die Sperrbergrasmücke, vor der wir hier die ganze Zeit stehen, die hektisch vor mir hin und her fliegt, beibringen kann. Eine Erinnerung an stetige Hinhören, als immer wieder neue Zuhören und sich daran zu erinnern, die Wahrnehmung zu öffnen und sich bewusst zu machen, dass viele Antworten, die wir gefunden haben oder die wir meinen zu kennen, vielleicht doch nicht so sind, es doch anders sein könnte. Und das Zweite, was drinsteckt, was wir gerade sehr viel machen mit unseren Teilnehmern, auch in den Kursen, ist unser neuestes Spiel, weil wir uns gefragt haben, wie haben wir denn eigentlich diese Vögel wirklich gelernt? Wie haben wir uns die merken können? Und wenn ich mir die Zeit angucke, die ich gestern hier stand, um mir wirklich sicher zu sein, weil wir haben diesen Warnruf, der so typisch ist, noch nicht ein einziges Mal gehört. Also musste ich lange warten, ehe sie sich gezeigt hat, ehe sie rauskam aus der Hecke und sich mal präsentiert hat, dann das Licht noch so war, dann sie nicht so abgedeckt war, dass ich das gelbe Auge oder die gesperrte Brust sehen konnte. Das hat lange gedauert. Und letztendlich, wenn ihr euch genau die Geschichte nochmal vor Augen haltet, das erste Mal gehört habe ich sie am Freitag und da mit einer Gartengrasmücke verwechselt. Dann immer wieder, ich müsste nochmal hin. Dann wurde der Druck höher, weil ich wusste, okay, sie hat nicht so eine lange Gesangsaktivität. Oh, sie ist ja viel früher da als sonst. Jetzt musst du aber wirklich hin. Und dann bin ich hingegangen und mir ein Fenster gesucht, wo dann die Zeit entstanden ist, sprich ich die Kapazitäten hatte. Und so lange gewartet, bis ich sie gesehen habe. Dabei achte ich natürlich auf ihre Fluchtdistanz, weil die sagt mir ganz klar, wann ich zu nah dran bin. Nämlich, dann würde sie jetzt nicht singen. Dann würde sie verschwinden und ganz still werden und warten, bis ich weg bin. Oder wenn ich viel zu nah dran bin, würde sie heftig mich anbrüllen und schreien und harte Warnrufe auslösen, die so intensiv sind, dass sie auch andere Vögel mit anstecken, die dann entweder still werden oder auch anfangen zu warnen. Dann weiß ich, ich bin definitiv zu nah. Und wir nennen diese Übung die Klangbildreise, also die Idee dahinter ist, du hörst einen Klang, der in dir resoniert, egal welcher eigentlich und egal, ob der Vogel dir vielleicht bekannt vorkommt oder nicht. Und dann folgst du diesem Klang, bis du dazu ein Bild bekommst. Und wahrscheinlich wird es häufiger dir passieren, dass dann der Vogel verschwindet oder aufhört zu singen. In dieser Jahreszeit ist es häufiger der Fall, dass sie dann wirklich an einem Ort bleiben, weil sie halt sehr eng an ihr Nest gebunden sind. Und wenn das passiert ist, dann gehst du halt zum nächsten Klang, wenn du noch Zeit hast. Deswegen Reise. Es ist eine Klangbildreise, wo du Klang mit einem Bild verknüpfst. Und wenn du das machst und den und dir einige von diesen von diesen Merkmalen wie Scheitel, Schwinge, Silhouette merken kannst, meinetwegen auch die Augenfarbe, einen Augenüberstreif, ja dann wirst du diesen Vogel höchstwahrscheinlich, wenn er häufiger zu hören ist, nie wieder vergessen in deinem Leben. Jetzt hören wir gerade eine schöne Imitation. Hört mal hin. Das. Sie macht und dann. Achtung. Klick, klick, Kieselsteine. Sie verjagt die Menschheitsmücke. Die Menschheitsmücke warnt oder auf jeden Fall jetzt fliegt die Menschheitsmücke weg und die Sperber ist da hinterher geflogen. Was genau neben ihr. Und hat gewartet, bis sie wegflog. Also sie hat auf jeden Fall. Oh, Sinkflug. Oh, genau das. Sie schraubt sich kurz hoch und wenige Meter, so 5-6 Meter. Und dann prallt sie die Flügel aus. Oh, dann lässt sich kamikazeartig nach unten stürzen. Okay, kommen wir zurück zu dem Imitationsgedanken. Das war also, ich erinnere euch nochmal, das war so. Und dann. Und dann kommt das Flöten. Und dieser typische Rufen klingt so ein bisschen wie Eichel her, aber wie gesagt, nur so ein bisschen, wenn ihr genauer hinhört. Der Eichel her macht der und das ist ein langgezogenes, rauer Ruf, ganz typisch für unseren Kanarienvogel, die Goldamsel, der Pirol. Und dann, also muss sie irgendwo gerastet geruht haben oder im Überwinterungsgebiet mit Pirol zusammengesessen haben, weil der Ruf ist so typisch für Pirol. Könnte mir nicht eine Alternative vorstellen, wie sie damit meinen könnte. Jetzt haben wir ihn noch gehört. Jawohl. Und danach ihren Gesang. Das war der typische Warnruf eben. Dieses Terrrr. Vielleicht macht sie es nochmal. Also dieser Vogel hält gerade nichts zurück. Er singt und singt und singt. Und präsentiert sich uns von seiner besten Seite. Und irgendwie hat man dann doch dann das trügerische Gefühl, ja, in diesem Blütenmeer von der warmen Sonne beschienen, mit so einer Artenvielfalt und Vogelvielfalt herum, dass die Welt in Ordnung ist. So, und wir verabschieden uns hiermit von der Sperbergrasmücke und werfen mal einen Blick auf die Zeit. Also wir verabschieden uns hiermit von der Sperbergrasmücke und auch wenn die Nachtigall noch leicht singt, aber nicht mehr so stark wie vorhin, werden wir sie uns für später aufheben. Die wird noch eine Weile singen und nochmal genauer hinhören. Vielleicht schaffe ich es mal in der Nacht rauszugehen und mich in dieses Nachtigallenbad mit euch zusammen reinzustellen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön an die Sperbergrasmücke. Und all ihre Botschaften, die sie Jahr für Jahr wieder nur von wenigen gehört in die Landschaft trägt. Für mich ein sehr besonderer Vogel, weil ich viel über mich gelernt habe durch diese seltene Art. Bis bald, euer Ufologe Paul.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpaul.